Das ist so ein Montag, das dauert ein bisschen länger, bis wir starten können, Thomas. Dauert ungefähr so 6 Minuten. Ich muss mir das erstmal nochmal angucken, was ich hier jetzt sehe. Ich meine, ich sehe dich ja, aber ich weiß noch nicht, ob das das korrekte Bild ist, ob ich kann mich noch nicht entscheiden, ob ich in diesen Podcast jetzt rankomme oder nicht. Also ich brauche so 5-6 Minütchen, bis ich eine Entscheidung treffen kann. Also, du weißt, was ich meine. Das ist schwierig für mich. Das ist wirklich schwierig. Ich weiß nicht, ob du mir jetzt vorher einen Ellbogen noch vorher irgendwie ins Gesicht gehauen hast. Yeah, oder?
Pass mal auf, weißt du was? Fang jetzt hier nicht an, direkt rumzulabern. Ich habe jetzt schon eine Schilddrüse, die ist so breit, dass ich normalerweise, ich weiß nicht, wie diese Tabletten heißen, die man kriegt. Ich habe gerade eine Schilddrüsen-Überfunktion.
Ja. Mhm.
Ich weiß gar nicht, wie ich die runterdimmen soll. Also fang jetzt nicht direkt schon wieder so an.
Na gut, komm, dann zauber ich dir Merlin-mäßig mal ein wenig von deinem Hals weg und wir starten einfach in diesen wunderbaren Podcast. Denn ich weiß, wer so auf Zinne ist wie Thomas Wagner, ich kann die WhatsApps leider hier nicht vorlesen, die du mir alle geschrieben hast gestern, aber wer trotzdem in diesem Podcast ist, nach einem Spieltag als HSV-Fan, der schlimmer nicht sein kann, der hat auf jeden Fall eins, nämlich
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
Ich habe mir gedacht, wir gehen direkt rein, weil dann haben wir es hinter uns. Dann ist einmal irgendwie dieser ganze Fall. Kennst du das, wenn jemand irgendwie so auf Zinne ist und so schreit, dann habe ich wenigstens meine Haare geföhnt. Die habe ich noch nicht geföhnt, Leute, leider.
Man kann dafür erstmal sagen, dass wir beide letzte Woche ein Arbeitsmittagessen hatten. Also es wurde von Mike bezahlt, das muss man auch mal ganz klar hier festhalten. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe sehr guten Lachs gegessen und Mike hat einen Böff Wellington gegessen. Also vielen Dank dafür nochmal. Da saßt du mir gegenüber. Jetzt sind wir 700-800 Kilometer getrennt. Ja. Also erstens mal, das gebietet ja die sportliche Fairness. Gratuliere ich dir ganz herzlich zum FC-Sieg gestern, der ich glaube für den FC enorm wichtig war und glaube ich auch zeigt, dass der FC mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben wird. Zum Zweiten muss ich sagen, dass ich von FC-Fans, deren Meinung im Fußball ich respektiere, wirklich noch nie nach einem Fußballspiel so viele WhatsAppen bekommen haben, die selber gesagt haben, also diese ganze Dramatik, die ganze Spielleitung an sich war wirklich extrem glücklich für den FC. Und da zitiere ich dann auch den Trainer Lukas Kwasniok, hat es ja auch gesagt, jede neuralgische Situation in diesem Spiel, die zu einem anderen Ergebnis hätte führen können, ist für den FC gut gelaufen. Dabei darf man nicht die schlechte erste Hälfte des HSV unter den Tisch fallen lassen. Aber ich sage ganz ehrlich, wenn wir gestern Abend um 19 Uhr den Podcast aufgenommen hätten, dann hätte ich jetzt mehrere Anzeigen wahrscheinlich am Hals.
Ja, das ging, glaube ich, den Trainern auch so, beziehungsweise Merlin Ponzin ging das so, es ging dem einen oder anderen Spieler so. Wobei ich auch sagen muss, dass die Einordnung ganz gut war. Ich hatte mich gewundert eigentlich, so in den Interviews. Aber es ist schon Wahnsinn gewesen. Kwasniok selber sagte ja dann auch in der PK, dass das wirklich in ganz vielen Spielen ist, dann wirklich gegen den FC gelaufen sei. Genau das, was du sagst, die neuralgischen Entscheidungen. Hier war es jetzt mal wirklich komplett anders.
Wobei, Mike, bei eins müssen wir ja auch sagen, wenn wir das ganz kurz einordnen. Ich habe ja oft hier schon mit dir darüber gefrotzelt, dass ich weiß, dass es immer heißt, wenn der FC dann was für sich bekommt, sie hätten ja 870 Mal was gegen sich bekommen. Nur ein Vergleich ist natürlich ein bisschen schief, grundsätzlich. Also wenn mir jemand sagt, ja, wir haben ja Mittwoch Pech gegen die Bayern gehabt mit diesem Abseitstor. Natürlich hat der FC eine klare Fehlentscheidung am Mittwoch gegen sich bekommen. Ja. Aber das ist ein ganz anderer Wettbewerb und ein anderer Gegner. Also da ist natürlich von ausgleichender Gerechtigkeit sind wir da meilenweit von entfernt. Also das, glaube ich, kann man
vergleichen. Ja, aber du weißt, wie das mit der Fußballromantik ist. Da zählt dann...
Nein, das ist doch völlig okay. Es war ja eine klare Fehlentscheidung am Mittwoch. Wir müssen ja eh gleich auch mal darüber reden, dass ich das Gefühl habe, dass die Schiedsrichterleistungen insgesamt deutlich schlechter werden, woran das auch liegen könnte. Aber ich hatte dich unterbrochen, Entschuldigung.
Nein, also ich denke, das ist doch vollkommen klar, dass das logischerweise mit der Realität nichts zu tun hat. Das ist natürlich sehr gefühlig, auch was er gestern in der PK gesagt hat. Das war alles höchst emotional. Ich fand nur wirklich einfach auch die erste Halbzeit, da war es schon, ich sehe das gar nicht so, dass das jetzt so ein wahnsinniges Überhangding des FC war, sondern es war Also niemand hat so richtig sich am Anfang getraut. Da hat man sich so ein bisschen abgetastet und ich glaube, da hat man sich so gegenseitig ein bisschen eingeschläfert. Wobei man sagen muss, dass der FC die klar deutlich besseren Chancen hatte. Man hat das in der Statistik auch gesehen. Ich glaube, so bis zur Halbzeit mindestens. Ich glaube, noch etwas drüber hinaus. Und dann kam der HSV aber auch. Also da ist ja einiges passiert. Polzin hat in der Halbzeit dann auch umgestellt. Dann wurde es auch besser. Und ich finde es gar nicht so krass, ehrlicherweise. Also ich finde den Unterschied zwischen dem HSV und dem 1. FC Köln nicht so krass. Es ist ein Ergebnis, das viel zu deutlich ist. Also das hätte auch, keine Ahnung, in langer Zeit hätte es auch unentschieden ausgehen können. Es hätte dann vielleicht einfach auch 2-1 für Köln ausgehen können. Aber ich glaube, dann hinten raus waren halt einfach durch die beiden gelb-roten Karten, war es dann halt einfach auch irgendwann gut. Und spielst du halt dann auch nicht mehr so konzentriert. Wobei ich sagen muss, echt Respekt, dass der HSV dann noch mit 9 Leuten trotzdem noch derart aggressiv und konzentriert gespielt hat, das ist schon aller Ehren wert. Und die haben ja nach vorne gespielt, die haben sich nicht hinten reingestellt. Also es war schon aller Ehren wert. Aber ich fand es wirklich verrückt. Wie kann man bitte so eine Szene, die Herr Schlager nicht gesehen hat, wie kann man bitte wirklich allen Ernstes 6 Minuten mit dem Keller diskutieren? Dann auch wiederum darüber hinaus nochmal sich alles nochmal angucken und dann hast du das mitgekriegt, was der erzählt, dann geht das Mikro an, dann sagt er, die Entscheidung ist kein Tor wegen des Ellbogens im Gesicht und wegen Abseits. Wo ich dann so denke, was?
Warte mal. Er sagt erst Abseits und dann korrigiert es sich selbst und Verletzung.
Er sagt hinten raus und Abseits. Und Abseits, sagt er.
Es ist ja auch egal. Ich habe es anders verstanden. Er hat die Szene erklärt, was da passiert ist und hat dann irgendwie nochmal gesagt, Aberkennung des Tores wegen Abseits, wegen Foulspiels. So habe ich es, aber es ist egal. Es macht die Verwirrung komplett. Zerlegen wir es mal erstmal in das Sportliche. Ich finde, dass die erste Hälfte schon eindeutig an den FC geht, weil der HSV für meine Begriffe zu wenig Mut gezeigt hat, zu wenig von dieser Intensität, die sie ausstrahlen wollen. Deshalb geht die Pausenführung auch vollkommen in Ordnung. Was du sagst hinten raus mit der Moral, das sehe ich auch so. Also selbst mit 9-11 gab es ja noch die Chance von Remberg, das Ding zu gewinnen. Da hat die Mannschaft schon Eier gezeigt. Und man muss auch in einer klaren Analyse dieses Spiels festhalten, dass Merlin Polzin, du weißt, wie viel ich von ihm halte, meiner Meinung nach sich droht, bei der Personalie Königsdörfer ein bisschen zu verlieren. Also du kannst ja als Trainer sagen, ich setze auf einen Spieler und vertraue dem. Das ist ja grundsätzlich auch der richtige Weg, dass du nicht als Spieler Angst hast, nach 1-2 schlechten Spielen sitzt du direkt auf der Bank. Aber wir sind jetzt am Spieltag 9 angelangt und müssen deshalb auch mal ein bisschen festhalten, jetzt müssen Dinge auch greifen oder wenn sie nicht greifen, dann musst du auch mal Veränderungen vornehmen. Und Königsdörfer wollte weg nach Nizza, er kam wieder zurück. Ich mag den Jungen, ich finde auch, dass der durchaus Bundesliga-Eigenschaften hat, aber er ruft sie im Moment nicht ab. Und es wird von Spiel zu Spiel eher schlechter. Du hast ja das Gefühl, er ist im Moment der Ritter von der traurigen Gestalt. Er steht im Weg, wie beim Schuss von Mikkel Prancis, er verliert den Ball beim 2-0. Und dieses wir sind aufgestellt, um auf Konter zu spielen, das bringt er im Moment einfach nicht. Und da Paulsen auch nicht fit ist, ich habe diese Diskussion schon so oft hier geführt, ich verstehe einfach nicht, warum Klatzel nicht mal eine Chance bekommt. Der hat in Heidenheim nicht nur das Tor gemacht, sondern er hat eine super Szene vorbereitet. Also da muss auch Merlin Polzin mal nachfragen bei sich selber, ob das so noch Sinn macht oder ob man Königsdörfer nicht einfach mal 1-2 Spiele auf der Bank sitzt, den Druck wegnimmt und dann kommt er vielleicht von der Bank her. So. Zum Zweiten muss man ehrlich sagen, ist das Spiel nach dem 2-0, wo du denkst, das ist für den FC gelaufen, wie der HSV dann anrennt beim 2-1. Und ich glaube, es ist auch nicht zu viel gesagt, dass man, wenn es 11-11 zu Ende geht, das Spiel wahrscheinlich eine gute Chance hat, auf 2-2 auszugehen. Weil der HSV war am Drücker, sie haben die Moral gezeigt und der FC war auch, glaube ich, nicht so griffig und so gut, wie ich ihn dieses Jahr schon gesehen habe. Weil das habe ich ja auch schon hier gesagt, der FC macht echt für mich einen ganz stabilen Eindruck. Die spielen guten Fußball. Also ich glaube, da war gestern was drin. Was ich in diesem Spiel gestern ganz klar kritisiere, ist insgesamt die Spielleitung. Und da ist ein Punkt bei dir vollkommen richtig und das ist absurd. Du kannst natürlich bei diesem Tor, wenn du jetzt die Lupe drauflegst, kannst du sagen, boah, der Ellbogen von Philipp bei Martel. Du kannst aber natürlich auch sagen, Martel hat den Kopf relativ tief, dass du eine Szene überprüfst, für die fast 7 Minuten dauert. Das kann ja keine klare Fehlentscheidung gewesen sein. Und dafür wurde der VAR ja mal eingeführt. Und wenn du dann erst auf Abseits prüfst und dann, Abseits wissen wir nicht, aber wir gucken mal noch weiter, vielleicht war ja da noch irgendwas, dass du den Eindruck hast als Zuschauer, es wird jetzt so lange gesucht, bis wir irgendetwas finden, und das wirst du wahrscheinlich immer, dann sind wir auf einem ganz gefährlichen Grat. Und wenn du dann am Ende merkst, dass der HSV immer stärker wird und der FC eher abbaut und machst eine gelb-rote Karte gegen Ferrei, wenn du dir dieses Ding anguckst, der guckt nur auf den Ball, der rutscht noch weg. Natürlich kannst du auch sagen, jetzt habe ich irgendwie doppelhaarig, was du irgendwie so hochgemacht hast. Du kannst natürlich sagen, der Ferrei darf, wenn er gelb hat, gar nicht nochmal intensiv hingehen. Aber in der ersten Hälfte wird einem FC-Spieler nach einem Foul keine gelbe Karte gegeben, weil Schlager anzeigt, der ist ja ausgerutscht auf dem nassen Rasen. Dann finde ich, musst du dem Ferrei sagen, Junge, das ist ein bisschen ungestüm, aber ich habe gesehen, du bist weggerutscht, noch einmal husten, dann fliegst du vom Platz. Und dann das Ding mit Vieira zu sagen, Vieira, der hat sich die ganze Zeit bei mir beschwert. Okay, wenn sich einer die ganze Zeit beschwert, dann kann ich auch verstehen, wenn einem als Schiedsrichter der Kragen platzt. Aber wenn dieser Spieler der ist, der das 2-1 aberkannt bekommen hat und der wirklich nur auf die Uhr zeigt, weil der FC natürlich aus nachvollziehbaren Gründen Zeit von der Uhr nimmt, den dann dafür runterzustellen in so einem Spielfluss. Also da hatte ich wirklich den Eindruck, dieser Schiedsrichter wollte nicht, dass wir noch eine Chance haben, ranzukommen. Du kannst jede einzelne Entscheidung, kannst du rechtfertigen und sowas und kannst sagen, das war richtig. Aber wenn selbst der Heimtrainer, in dem Fall Lukas Kwasniok, sagt, dass alles letztlich dagegen gepfiffen wurde. Und da muss ich übrigens mal fragen, wenn es ist, dieses Kapitänsregel, ich habe ihn darauf hingewiesen, wir beide haben uns ja schon mal darüber unterhalten, die FC-Bank ist ja auch bei jeder neuralgischen Szene hochgesprungen, müsste die dann auch alle verwarnen oder sowas. Also das war gestern für mich in Sachen Spielleitung und das Gefühl für ein Spiel entwickeln, war das gestern absurd mies.
Bin in Teilen bei dir. Ich habe die Argumentation, ich fand es erstmal aller Ehren wert, da muss ich ihn ein bisschen in Schutz nehmen, dass der Schlager dann auch nochmal vor die Kamera getreten ist und all seine Entscheidungen auch im Interview nochmal komplett aufgearbeitet hat und dann auch nochmal erklärt hat, warum, weshalb und wieso er dazu gekommen ist. Ich finde es auch okay, wenn er uns dann reinholt in seine Welt und sagt, er hatte vorher dann einfach auch nochmal immer wieder angekündigt, auch mit dem Trainer gesprochen und mit dem Kapitän gesprochen, dass es nicht geht, was Vieira da macht. Und dass er langsam, aber sicher dann auch irgendwann, dass ihm dann die Hutschnur hochgeht und dass es einfach auch dann sich nicht mehr geziemt oder unsportlich ist. Das verstehe ich auch alles noch. Was mein Problem eigentlich bei der ganzen Sache ist, ist, dass wir uns, es ist genau so, wie wenn du die ganze Zeit seit 20 Jahren mit Navigationssystemen fährst. Dann fährst du, dann sagt dir, also, dann fällt das Ding aus. Und dann sagt dir einer, ich wohne in der Wallstraße 20. Und dann fängst du an, dann kennst du diese Karten, wenn wir früher mit Mutti und Vati in Urlaub gefahren sind, dann faltest du die Karten wieder auseinander, fährst rechts ran und guckst erstmal, musst dich erstmal orientieren, wie geht denn das eigentlich ohne Navigationssystem? Du wirst also automatisch wirklich der schlechtere Autofahrer. Und genau das ist mein Punkt. Ich frage mich, wie kann es bitte sein, also dann kann ich mich doch auch ganz geil hinstellen irgendwie. Dann mache ich doch demnächst so ein Spiel in Müngersdorf und leite das. Brauche ich auch gar nicht mehr was. Ich verlasse mich einfach auf den VAR. Dann gucke ich vielleicht in strittigen Situationen ab und zu mal drauf. Und dann sage ich, ja, lieber Thomas Wagner, tut mir furchtbar leid, aber wir haben den VAR. Und da gab es ein Signal, ich habe es mal angeguckt und muss sagen, ja, da war der Ellbogen einfach ein bisschen zu wild. Das ist halt so. Und da sage ich, und da hat Didi Hamann, ich muss das erste Mal in meinem ganzen Leben Didi Hamann in Schutz nehmen, da sagt er, das macht das Spiel kaputt. Das macht einfach ein Spiel, das Fußballspiel kaputt, weil auch Menschen, nämlich Schiedsrichter, verlernen, wie Fußball funktioniert. Und wenn dann halt einfach eine Fehlentscheidung da ist, dann ist eine Fehlentscheidung da. Verstehst du? Und dann hat man aber dann gucken sie vielleicht nochmal genauer hin, ohne VAR, und da bin ich mir hundertprozentig sicher, da gebe ich ihm hundertprozentig recht, guckt man nicht mehr so genau hin eventuell, weil man sagt, im Hinterkopf hast du, ja, es gibt ja den VAR. Also im Zweifel kriege ich dann ein Signal. Das ist ja ein psychisches Moment auch noch. Und das ist eigentlich mein Problem. Und das habe ich jetzt nicht seit heute, sondern eigentlich schon in einer geraumen Zeit,
ja, dass das, Podcast hört. Das hast du tatsächlich schon häufiger gesagt und ich nenne dich ab jetzt nur noch Mike Kwasniok, weil der hat das ja mit dem Navigationssystem, glaube ich, er hat es ja, glaube ich, gesagt
auch. Nein, ich habe es erfunden, er hat mich
kopiert. Okay, gut, du hast ihm das hingelegt. Also bevor ich jetzt auf den VAR eingehe, noch einmal das, was ich einfach, womit ich ein Problem habe, Obwohl ich natürlich auch sage, und das habe ich hier immer gesagt, der VAR hat natürlich die Anzahl der ganz groben Fehlentscheidungen trotzdem reduziert. Das darf man bei all dieser Diskussion nicht vergessen. Ja. Ich habe ein Problem mit der Schiedsrichterleistung von gestern, weil, wenn ich der Argumentation folge von Herrn Schlager, also mir gefällt die Art, wie er dieses Spiel leitet, insgesamt jetzt nicht, bin ich kein großer Fan davon. Nur wenn ich so dieses Spiel, man spürt ja auch, wie ein Spiel läuft. Und nach dem 2:1 war das ja ein ganz anderes Fußballspiel. Und wenn er dann das Argument hat, dass der Spieler Vieira seit Halbzeit 1 nur am Meckern ist, das war ja seine Erklärung gestern Abend. Genau. Gut. Dann muss ich sagen, das würde ich mir als Schiri dann vielleicht auch nicht gefallen lassen. Aber das ist jetzt einfach seine Aussage. Da stehen Aussage gegen Aussagen. Wir wissen nicht genau, wie es gewesen ist. Da gibt es ja auch noch eine gewisse Sprachbarriere, gehe ich mal davon aus. Also in dem Moment, als wenn, so kam es zumindest rüber, die werden immer stärker, selbst obwohl der Ferrari schon runtergestellt ist, selbst mit 10. Also jetzt, und dann macht der Vieira, zeigt auf die Uhr imaginär und dafür kriegt der Gelb-Rot. Das greift so in diesen Spielfluss ein. Für meine Begriffe, wenn einer seit 40 oder 50 Minuten meckert, dann kann ich den schon viel früher runterstellen. Und in dem Moment sieht so aus, okay, also jetzt mache ich ihn den Gar aus und gebe ihm jetzt Gelb-Rot dafür. Und das war für mich im Kontext dieses Spieles nicht richtig. Genauso wie das andere. Da fällt ein Tor. Mir, obwohl ich gute Sicht habe, fällt das gar nicht auf dem Ellbogen. Es wird auf Abseits gecheckt. Dann Abseits können wir nicht trauen, uns nicht richtig zu sagen. Wobei ich finde, man kann da ruhig über Abseits reden, weil Königsdörfer ja schon in der Nähe des Schussweges ist. Wenn du das dann abpfeifst, dann muss ich akzeptieren und sagen, ist Interpretationssache, wie ja vieles im Fußball ist. Aber bei Abseits können wir uns nicht festlegen, beziehungsweise das finden wir nicht strafbar. Dann gucken wir mal, war da im Mittelfeld nicht noch was? Das wurde ja auch noch gecheckt. Nee, da war nichts. Achso, jetzt gucken wir aber noch mal, hat der denn was mit dem Ellbogen gemacht? Das ist ja Absurdistan. Dann kann ich ja irgendwann anfangen zu fragen, ob da nicht irgendwo vorher noch rechts an der Ecke der Ball falsch aufgepumpt war. Und das hat dann irgendwie, nimmt das auch die Rasanz aus allem, aus diesem Spiel einfach raus. Und deshalb fand ich die Spielleitung einfach nicht gut. Wie gesagt, ich habe ja am Anfang gesagt, der HSV muss sich auch an eigene Punkte fassen. Aber gestern hatten wir für meine Begriffe einen Punkt verdient. Sei es wie es sei, herzlichen Glückwunsch an den FC. Was? Trotzdem ein ganz wichtiger Sieg in der Zusammenfassung für dieses Spiel. Und einen Hinweis noch an meinen Freund Henning, der im Stadion steht. Das ist so ein ganz Neumann kluger FC-Fan. Der hat schon alles im Stadion immer gesehen. Und dann fragt er irgendwann nochmal nach, wie war denn die Szene eigentlich? Dann guckt er sich's nochmal an und dann schickt er mir seitenlange Abhandlungen, warum eine Entscheidung pro FC doch gerechtfertigt sein könnte. Da sage ich, lieber Henning, ich trinke gern mit dir Bier, ich feiere mit dir gerne Alkohol. Lass mich mit deinem neunmal klugen Scheiß einfach in Ruhe.
Eins würde ich aber auch nochmal gerne mehr den Puls hier mit auf den Weg geben. Ich habe wirklich den Eindruck, hätte er Glatzel von Anfang an anstatt Königsdorfer gebracht, wäre das nie passiert, dieses Ergebnis. Niemals. Naja, also, doch. Ich stelle diese These einfach auf, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, Königsdorfer, wenn du dir das wirklich über 90 oder 100 Minuten dieses Spiel anguckst, wirkt der wie Falschgeld. Der Junge ist paralysiert. Ich habe keine Ahnung, was da los ist bei ihm. Aber das hat ja gar keinen Sinn. Also ich finde tatsächlich, ich finde auch überhaupt gar keinen Grund, warum du Glatzel nicht von Anfang an bringst. Gerade in so einem Spiel, wo du genau weißt, es geht 1:1, wo du genau weißt, dass hohe Bälle irgendwann wahrscheinlich auch ein Mittel sein werden. Dass Standards mit Sicherheit in so einem Spiel eine Rolle spielen werden. Ich habe keine Fantasie. Ich habe keine Fantasie, was Merlin Polzin uns sagen will. Habe ich die dicken Eier? Habe ich die dickeren Eier? Weiß ich Bescheid? Oder ist Stefan Kunz doch jemand, der die ganze Zeit dann auch im Hintergrund noch mitmengt? Ich finde, es gibt keinen Grund. Als Glatzel auf dem Feld war, war es das bessere Spiel des HSV. Punkt. Und das hat mit der spielerischen Fähigkeit momentan zu tun und das hat mit seiner Ausstrahlung zu tun. Ich check es nicht. Keine Ahnung, was da passiert ist in dieser Mannschaft, aber.
Ey, also ich hab's ja eben schon angesprochen, dass ich es auch nicht verstehe. Ich weiß nicht, ob du mir eben zugehört hast oder nicht. Das sind ja unsere.
Definitiv, aber.
Ist ja klar.
Das bessere Spiel am Ende des Tages.
Ja, es wobei Glatzel kam ja gestern in der 90. Minute. Also das ist ja dann nicht mehr.
Ist doch scheißegal. Also ja, du merkst sofort, was da passiert.
Gegen Heidenheim hat er ja viel länger gespielt und da hast du gemerkt, er ist auch kein Einwechselspieler für meine Begriffe, der reinkommt und direkt das Tor tritt. Ich verstehe eine taktische Ausrichtung in Köln, wo man vielleicht davon ausgeht, dass der FC das Spiel macht. Ich sehe aber einen total verunsicherten Königsdörfer im Moment und deshalb verstehe ich es auch nicht mehr. Ich verstehe es vor allen Dingen auch nicht, dass man in diesen Heimspielen nicht versucht. Und ich glaube, er muss aufpassen, unser Trainer, dass er sich da nicht in eine Idee selber rein verrennt. Zu Klatzel noch. Ich finde es bemerkenswert, wie die Faust in die Tasche macht. Und ich finde, er hat Fähigkeiten, ihn in der Bundesliga befähigen. Übrigens, eins möchte ich nicht. Und deshalb finde ich, dass es zwingend notwendig wäre, jetzt in einem Heimspiel auch mal gegen Dortmund zu reagieren. Punkt. Und zweitens möchte ich noch sagen, bemerkenswert gestern am Spiel natürlich auch dieser Freistoß von Kainz, der sicherlich auch keine einfache Zeit hat. Das ist ein absolutes Traumtor. Also besser kannst du einen Freistoß ja eigentlich nicht schießen. Ja, ist so. Und übrigens noch, falls der Mann noch gescoutet wird, den ich eben angesprochen habe, er ist der Entdecker von Nils Ole Boog, weil er war früher Kreisauswahltrainer in Westfalen. Also mein Freund, der da im Oberrang irgendwo eine Dauerkarte hat.
Der Klugscheißer.
Gut. Ganz genau, der Klugscheißer. So, jetzt haben wir genug über dieses Spiel geredet.
Finde ich auch. Wollen wir kurz in Hamburg bleiben und mal überlegen, wie lange Blessin noch Trainer auf St. Pauli ist? Das ist ja auch Wahnsinn, was mit dieser Mannschaft passiert ist in den letzten 5, 6, 7 Spielen. Also was ist mit St. Pauli, die in der letzten Saison noch eine wirklich gute Rolle gespielt haben? Man sagt, es gibt eine Art Zerfall beim FC St. Pauli, den ich in vielen Punkten unterschreiben kann. Ich finde es Wahnsinn, mal abgesehen vom Fußball, dass inzwischen gibt es Regeln, also Benimmregeln, die per Bande ausgespielt werden, also wie sich Fans zu verhalten haben. Ist das noch St. Pauli? Ist es St. Pauli, die dir erst erzählen, fahr bitte mit dem Fahrrad ins Stadion und flieg dann mit dem Flieger nach Dortmund? Was ist passiert auf St. Pauli und warum ist das inzwischen eine Mannschaft, die stark verunsichert wirkt, die keine Mannschaft mehr ist? Zumindest für mein Dafürhalten, das, was ich sehe, hat das mit einer Mannschaft nichts mehr zu tun. Was ist mit dieser Personale Irvine los, die immer noch nicht geklärt ist, augenscheinlich immer noch verletzt, aber trotzdem ist es tatsächlich ja immer noch weiter ein Thema. Ist das etwas, was die Mannschaft dann auch als zweit hat? Diese ganze Aufregung rund um ihn, seine Frau, die dann in den sozialen Netzwerken erzählt, wie was gewesen sein soll. Also, da sind ein paar Dinge irgendwie auf dem Weg, die auf jeden Fall dazu führen, dass St. Pauli stark abstiegsgefährdet ist. Und hol uns doch mal rein in deine Welt, wie du das so siehst.
Ich möchte übrigens, dass wir gleich noch ganz kurz zwei Dinge zum VAR und wie das unter der Woche im Pokal war, dass wir das nicht vergessen, aber wir bleiben regional in Hamburg, hast du vollkommen recht. Ich glaube, dass es diese Trainerdiskussion noch nicht gibt. Alle Verantwortlichen haben sich ja klar hinter Alexander Plessin gestellt, der, wie ich finde, im ersten Jahr einen richtig guten Job gemacht hat. Ich bin auch ein bisschen erstaunt. Ich habe das Spiel im Derby gesehen am zweiten Spieltag, wo es für mich schlimm war, als HSV-Fan zu sehen, wie uns der FC St. Pauli da um die Ohren gespielt hat. Mhm. Es war damals aber schon irgendwie bemerkenswert, dass Hauke Wahl immer gesagt hat, wir verteidigen nicht so gut wie im letzten Jahr. Da hat die Offensivpower der Spieler den Unterschied gemacht. Mittlerweile ist es so, dass noch nicht mal mehr schleichend, sondern galoppierend die Offensive eben nicht mehr so gut ist und all das, was im letzten Jahr St. Pauli ausgezeichnet hat, auch eben nicht mehr da ist. Mhm. Der Trainer hat es total brutal offen angesprochen. Da würden wir jetzt sagen, hey, das ist gut, dass mal einer Klartext redet. Die Frage ist natürlich, wie lange du dir das erlauben kannst, ohne dass du die Mannschaft verlierst. Ja. Leistungsträger des letzten Jahres sind einfach nicht in der Form, wie sie im letzten Jahr aufgespielt haben. Die Affäre Irvine, ich weiß es nicht. Ich frage mich im ersten Moment immer, belastet das wirklich eine Kabine? Das weiß ich nicht. Ich finde, dass sich da niemand glücklich verhalten hat. Ich finde schon, wenn er mit so einem T-Shirt rumläuft, dass der Verein auch das Recht haben darf zu sagen, ey, das geht uns jetzt eine Spur zu weit. Dass dann einer nochmal nachlegt über soziale Medien, sich dann einen Privatkrieg mit der Frau liefert, weiß ich nicht, weil Irvine ja selber auch gerade verletzt war und anscheinend auch körperlich noch nicht ganz
also,
ja, nicht in der Lage ist. Also mit dem, was du sagst, Benimmregeln und sowas aufzuspielen, da habe ich auch schon mal meine Meinung zu gesagt, das ist mir oft auch ein Stück weit zu viel. Rein sportlich sehe ich, dass die Mannschaft im Moment von den Basics, die sie im letzten Jahr stark gemacht hat, ziemlich weit entfernt ist. Und wenn der Trainer jetzt dermaßen reinhaut, dann ist natürlich auch immer die Frage, zieht sich dann irgendwann ein Riss zwischen Mannschaft und Trainer? Zieht sich zwischen alten und neuen Spielern ein Riss? Wo sind die Etablierten, an denen man sich aufrichten kann? Ist sicher eine Situation für Braun-Weiß, die ich so nicht erwartet hätte und heißt natürlich auch im Moment, klar, Abstiegskampf.
Aber ist es so, dass, du hast es jetzt gerade eben schon zweimal angetextet, aber ist es nicht so, dass du dann irgendwann mal auch von anderer Stelle sagen musst, pass mal auf, Blessin, wenn du da so weitermachst und deine Mannschaft öffentlich zerlegst und auf eine Art und Weise, die ich kommunikativ ziemlich schwierig finde. Also wäre ich Spieler und mein Trainer würde öffentlich sich mehrfach so artikulieren, wie er das tut, würde ich irgendwann mal in der Kabine sagen, sag mal, geht's dir eigentlich noch ganz gut? Also du erzählst dir immer, viele Dinge müssen in der Kabine bleiben und hier gehst du steil öffentlich und fällst uns in den Rücken, anstatt dass das an der Stelle zu klären, wo es zu klären ist. Also machst du den Irvine oder wie sieht's hier aus? Also das ist ja, genau das sind ja diese beiden Punkte, die ich gerne nebeneinander stellen würde. Du hast auf der einen Seite einen öffentlichen Irvine, der kritisiert wird, hast aber auf der anderen Seite einen Trainer, der öffentlich nicht kritisiert wird, der dann irgendwie, keine Ahnung, alles Mögliche absondern darf. Da finde ich, ist es völlig logisch, dass der Riss eventuell schon da ist. Und ist es nicht schon vorher passiert, weil das Ergebnis und die Art und Weise, wie da gespielt wurde, dann, also ich schmeiß auch gerne gleich was ins Phrasenschwein rein, aber ist es nicht dann schon an dem Punkt, dass die Mannschaft gegen den Trainer spielt?
Dazu müsste man natürlich jedes Spiel 90 Minuten gesehen haben, um auch eine Entwicklung festzuhalten. Also das war natürlich gar nichts gegen Gladbach, das ist ja völlig klar. Und er hat sicherlich schon einiges versucht. Er hat angemahnt, wir müssen defensiv stabiler werden, wir müssen wieder mehr füreinander da sein. Er hat es in einem ruhigen Ton angemahnt, jetzt nimmt er die Mannschaft in die Pflicht, jetzt nagelt er teilweise die Mannschaft an die Kabinenwand. Das ist natürlich gar keine Frage, das ist ein gefährlicher Weg. Ich habe ihn bei Saint-Gilloise in Belgien verfolgt, da hat er einen sehr guten Job gemacht. Ich finde, er hat im ersten Jahr als Aufsteiger einen richtig guten Job gemacht. Und jetzt ist ja die Frage, was machst du als Verein? Vertraust du ihm und sagst, wir kommen durch so eine schwierige Phase durch? Und dann können wir auch mal sagen, ist doch gut, wenn ein Trainer auch mal Klartext spricht, weil wir wollen ja nicht nur Floskeln hören. Das finde ich völlig okay. Allerdings drohst du natürlich bei sowas dann irgendwann die Mannschaft auch zu verlieren, weil das, was im letzten Jahr von hinten nach vorne, sie hatten die zweitbeste Abwehr aufgebaut war, das ist im Moment nicht da. Die Offensiven haben kein Selbstvertrauen und so verlierst du im Moment Spiel um Spiel. Also sicherlich auch eine schwierige Situation dort. Mein Eindruck, er steht noch nicht zur Disposition. Wenn es 3 Niederlagen weitergeht, dann wird man sich selbst am Millerntor wahrscheinlich nicht den Mechanismen des Profifußballs widersetzen.
Fakt ist, dass der Präsident Oke Göttlich sich in viele LinkedIn-Diskussionen einschaltet, was ich krass finde, weil er da tatsächlich den Verein natürlich auf der einen Seite schützt und auf der anderen Seite ist es so, dass er immer wieder auf den sportlichen Erfolg oder Misserfolg hinweist und dass er sagt, ja klar, daran müssen wir arbeiten, aber er versucht natürlich den Zerfall zu verhindern, aber es ist schon Wahnsinn, hat gestern bei LinkedIn wirklich wild mitdiskutiert und sich eingeschaltet in Diskussionen.
Kleiner Hinweis der Redaktion, mein Partner holt sich am Sonntagnachmittag immer die 9 weitwund geschossenen Vereine der Bundesliga vor, mischt sich in Diskussionen ein, provoziert, stichelt und legt den Finger in die Wunde und reagiert dann oder zeichnet amüsiert ab, welcher Vorstandsvorsitzende, Präsident oder Sportchef sich dann zurückmeldet. Das ist so ein Hobby für ihn am Sonntagnachmittag. Mittag.
Ja, das ist mein Hobby. Richtig, genau. Ich bringe hier diese Galafarbe mit rein. Wir wissen das doch inzwischen. Und ja. LinkedIn ist im Grunde genommen das Gala für Akademiker.
So. Aber sollen wir nicht noch ganz kurz, bevor wir nachher weiter, wir müssen ja in der Abstiegszone auch bleiben, 2-3 Sachen nochmal ansprechen, weil ich fand, dass dein Navigationsvergleich, also den Kwasniok von dir abgeschrieben hat, fand ich tatsächlich nochmal ein Stück weit interessant, wenn ich auch die Pokalspiele unter der Woche sehe. Ich habe es ja am Anfang gesagt, ich bin eigentlich für die Einführung des VARs. Ich habe auch gesagt, dass ich glaube, dass die Anzahl der krassen Fehlentscheidungen weggegangen sind und Leute, die mir jetzt erzählen, oh, ich würde doch gerne montags über Fehlentscheidungen diskutieren, waren früher die größten Schreihälse, die gesagt haben, wir werden permanent benachteiligt, Farben aller Couleur. Also das, ich glaube, das greift es ein bisschen zu kurz. Wir sind mittlerweile an einem Punkt und in einem Stadium angelangt, wo, wie du sagst, und das ist der wichtigste Punkt, den du gesprochen hast. Und so wäre ich ja genauso, wenn ich Schiedsrichter wäre. Ich wüsste ja irgendwann gar nicht mehr, versuche ich auf dem Platz das Management des Spiels weiter in meiner Hand zu halten oder pfeife ich eher ein Stück weit defensiv, weil der VAR wird es ja nachher noch kontrollieren. Damit haben wir dann das nächste Problem. Es wurde ja mal eingeführt für die glasklaren Fehlentscheidungen und mittlerweile, da sind wir uns ja einig, wird ein Elfmeter auch dann gepfiffen, wenn es vielleicht nur eine 70-30 Falschentscheidung war. Und somit wird der Schiedsrichter immer weiter enteiert und das hat ja dann auch was mit Spielführung zu tun. Wie händle ich das Ganze am Platz? Ich war am Mittwoch bei Paderborn gegen Leverkusen, habe da Patrick Ittrich gesehen und ich mag ihn auch persönlich, das sage ich ganz klar. Aber wenn ich sehe, wie der mit 47, der hat halt die Erfahrung, wie der da zwei Szenen bewertet hat, auch teilweise mit dem Blick einfach, der muss gar nicht wie ein Staffelläufer dreimal um die Spieler rumlaufen oder rumgestikulieren, der sieht das einfach. Interessant auch, was Felix Brüch gesagt hat nach seiner Karriere. Du hast eigentlich einen schweren Blickwinkel und musst das aus so einem Mosaiksteinchen dir so visuell zusammensetzen, auch im Kontakt mit deinen Linienrichtern. Und ich finde, das siehst du. Doch, das ist so.
Ja.
Wenn du hinter dem Spieler herläufst, hast du einen ganz anderen Blick, wie wenn du von der Tribüne her sitzt. Und ich finde, das ist verloren gegangen, weil die Schiedsrichter natürlich, also ich finde, das ist ein Höllenjob. Das Tempo ist so hoch geworden, die müssen 13 Kilometer da abspulen und müssen dann trotzdem noch so Entscheidungen treffen. Aber sie haben halt diese Riesenverantwortung. Und wenn du am Wochenende, wenn du siehst, was in der zweiten Runde da teilweise an Fehlern gepfiffen worden. Übrigens frage ich mich, warum wir den VAR nicht einsetzen. Es heißt, im Sinne der Gleichheit des Wettbewerbes darf in 6 Stadien, wo man es hätte machen können, oder in 14 Stadien kein VAR eingesetzt werden, weil in Cottbus und in Illertessen gibt es keins. Also das heißt, wenn jetzt in Köln die Ampel ausfällt, dann darf ich in Düsseldorf keinen mehr bestrafen, weil er bei Rot über die Ampel fährt oder was. Das ist also für mich, was ist das für ein Vergleich? Machen wir es rund. Das Management des Spiels ist nicht mehr gut. Ich muss aber auch sagen, wenn ich höre, dass Horst Held sagt, was hat er, ich habe es mir extra aufgeschrieben, was hat er da für ein Ding gemacht? Moment mal gerade.
Sag mal.
Bei einer Abseitsstellung, ob die interessiert es nicht, ob es passiv oder aktiv ist. Da ging es um das Union-Tor, das zurückgenommen wurde. Das ist einfach Bullshit, weil es ist einfach falsch, ist faktisch falsch. Genau, das ist faktisch falsch und damit wird es ja auch nicht besser, dass man das Gefühl hat, dass selbst die Verantwortlichen nicht regelfest sind. Also das ist eine brutale Situation, wie es gerade ist.
Ich finde es gerade, das ist relativ einfach auf den Punkt zu bringen. Also jemand, der eine Tagespauschale hat zwischen 7.000 und 10.000 Euro, aber da habe ich überhaupt gar keine Fragen mehr. Dann bringst du einfach deine Leistung und dann verlässt du dich nicht auf den VAR. Also jetzt finden sich Schiedsrichter ja augenscheinlich auch so immer so ein bisschen geil. Also man hat ja immer mal wieder einfach auch so den Eindruck, es ist schon auch eine besondere Klientel von Menschen, der Schiedsrichter wird. Aber davon abgesehen, es ist ein hochbezahlter Job. So ist das nun mal. Und jeder, der einen hochbezahlten Job liefert oder macht, dazu, der muss liefern. Es ist doch ganz einfach. Und ich verstehe überhaupt nicht, so nach dem Motto, ich bin Topmanager, ja, verdiene irgendwie einen Haufen Geld, aber hey, ich verlasse mich da einfach auf meine Sekretärin, auf meinen Mitarbeiter, auf meinen, keine Ahnung, die werden es dann schon richten. Und dann sage ich so, ja, also, sorry, aber mein Mitarbeiter hat gesagt, dass wir da schon auch irgendwie 30 Millionen investieren können. Ist halt jetzt doof gelaufen. Das ist doch Wahnsinn. Also wenn ich es von der Seite her aus denke, tut mir furchtbar leid, aber Fußball ist halt einfach auch ein Sport, wo relativ viel Geld bezahlt wird und eben auch vor Schiedsrichtern, dann bringt halt auch eine Leistung. Aber du hast eins angesprochen, die Schiedsrichterleistung, und das ist ja die These, die nun nicht nur wir vertreten, sondern eben einfach auch einige andere, dass die Leistung der Schiedsrichter insgesamt schlechter wird, weil sie sich eben einfach auf den VAR verlassen. Und das ist dann am Ende des Tages, und deshalb glaube ich auch, Didi Hamann richtig verstanden zu haben, deshalb macht es dann auch das Spiel kaputt, weil man eben von der Spielführung eben auch schlechter wird. Und somit hast du dann halt einfach auch Entscheidungen, natürlich auch, du hast es angesprochen, im DFB-Pokal gab es die eine oder andere natürlich auch bei Bayern München gegen Köln. Man hätte locker gegen die Bayern gewinnen können, hätte es diese Entscheidung nicht gegeben, ist doch klar.
Ja. Aber du sagst gerade, die verdienen so und so viel Kohle, die genauen Spesenabrechnungen kennen wir ja nicht, aber in so einem Bereich wird sein. Aber trotzdem muss man ja mal sagen, wenn ich als rechter Verteidiger in der Bundesliga 2 Millionen verdiene und hau einmal über den Ball, es geht in 0-1, dann ist das ein grober individueller Fehler. Ich habe aber als Spieler die Möglichkeit, in den verbleibenden 70 Minuten meinen Fehler wieder gut zu machen, indem ich selbst vorne ein Tor mache oder eine Vorlage. Wenn der Schiedsrichter, der ja deutlich weniger verdient als die Spieler, einen entscheidenden Fehler macht, dann ist dieses Ding einfach nicht mehr zu reparieren. Punkt. Würde er es reparieren, wären wir bei der Konzessionsentscheidung. Deshalb finde ich, für das, was Schiedsrichter 120 Minuten teilweise leisten müssen, ich finde es Wahnsinn, weil das Spiel hat sich komplett verändert. Die laufen irgendwas zwischen 11 und 14 Kilometer oder sowas, sehen teilweise hinten, oh, da war noch ein Bein dazwischen. Klar, sie müssen auch ein gutes Stellungsspiel haben, also sie sind gut bezahlt. Für einen Job, der für mich, bleibe ich dabei, ein Höllenjob ist. Und ich glaube, es muss einfach auch Erfahrung da sein. Aber richtig ist, 7 Minuten gestern in Köln, gestern war es, glaube ich, in Düsseldorf, 9 Minuten wurde kontrolliert, gecheckt.
Absurd.
Es nimmt die Emotionen raus. Und anscheinend scheinen wir ja auch nicht in der Lage zu sein. Ich bin auch dafür Gründlichkeit vor Schnelligkeit, aber es scheint ja teilweise nicht zu geben. Und wenn ich dann sage, okay, das eine habe ich jetzt gecheckt, haben wir noch irgendwas, dann sind wir halt irgendwann in so einem Ding. Und ich glaube, dass du als Schiedsrichter, das finde ich total menschlich, wenn ich weiß, ich habe hinten noch eine Instanz hinten dran, dann setze ich mich doch gar nicht ins Fettnäpfchen. Lass mal die anderen. Und deshalb waren die Schiedsrichterleistungen in der zweiten Pokalrunde eigentlich relativ schwach. Weil ich glaube, dass es einfach eine andere Art ist, ein Spiel zu pfeifen, ob ich einen VAR habe oder ob ich ihn nicht habe. Punkt.
Wohin wechseln wir?
Nach Augsburg, würde ich sagen, gehen wir nochmal.
Nach Augsburg. Fand ich, also tut mir jetzt furchtbar leid, fand ich kein so schlechtes Spiel bei FC Augsburg. Ich fand auch tatsächlich, dass sie eine gute Aura hatten. Ich fand, dass Dortmund pomadig gespielt hat, lange Zeit kein Mittel gefunden hat gegen Augsburg, deutlich überlegen waren. Augsburg hat Augsburg Dinge gemacht, hoch angelaufen, Pressing, das ganze Täterä. Hat aber hinten raus natürlich dann doch nicht gereicht, weil die Qualität nicht da ist, wenn man diese beiden Mannschaften im Direktvergleich hat. Aber ich fand rein fußballerisch, das hatte ich schon mal gesagt im Spiel gegen Köln, sind sie keine so schlechte Mannschaft. Bei den Top-Mannschaften können sie nicht mithalten. Aber ich fand es aller Ehren wert, dass sie sich da doch einigermaßen gut verkauft haben. Bis auf Sandro Wagner, der sich wieder nicht so richtig gut verkauft hat, weil eine Sky-Reporterin eben vorlesen musste, was es so für Banner gegeben hat. Das hat er scheinbar nicht so richtig gesehen oder wollte es nicht sehen. Auch in der PK hat er dann auch wieder Dinge gesagt, wo ich sagte so, ey, boah, das ist mir wirklich, ich hatte so viel Sehnsucht, übrigens auch wahrscheinlich wie viele Entscheider beim FC Augsburg, die gedacht haben, wir wollen irgendwie die graue Maus nicht mehr sein, jetzt holen wir uns den Wagner, also den anderen Wagner, den Sandro. Und somit kommen wir so ein bisschen aus diesem grauen Maus-Image raus. Er ist so ein bisschen mit den großen weißen Zähnen und den gegelten Haaren und Nationalmannschaft und so, das gibt uns so ein bisschen Star-Glamour, aber das funktioniert alles so wenig. Das ist alles bitter. Es ist wirklich bitter. Das Ergebnis ist auch bitter für Augsburg, wie sieht's aus?
Naja, also ich hab da kein gutes Fußballspiel, sondern ein schreckliches Gewürge gesehen auf beiden Seiten, das am Ende eigentlich 0-0 ausgehen muss. Also ein katastrophales Fußballspiel inhaltlich, in dem der FC Augsburg nicht eine einzige Torchance hatte. Kommen wir mal zum Positiven aus Augsburger Sicht. Sie haben eine Reaktion gezeigt auf das peinliche Pokal aus, auf den Sechserpack gegen Leipzig und haben sich zumindest gewehrt gegen eine Niederlage. Ich glaube, Borussia Dortmund hat, ich habe es irgendwo gelesen, das Chancenverhältnis in diesem Spiel war 1-0 für Borussia Dortmund. Und so ist das Spiel auch ausgegangen. Also absurd schlechter Offensivfußball, aber sie haben sich gewehrt. Jetzt muss man aber auch sagen, okay, nach so 2 Klatschen und einem DFB-Pokal, der zu Hause gegen den Zweitligisten in die Hose geht, kann man zumindest auch eine Reaktion der Mannschaft erwarten. Zu Sandro Wagner, ich muss da auch ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht jede Woche über dasselbe sprechen. Also erstens mal die Aktion mit meiner Moderationskollegin, mit Nele Otschik, die, ich finde, hat das ganz unaufgeregt gemacht. Die hat gesagt, was sagen Sie zu den Plakaten? Denn das war ja schon massiv. Dann will er das so abbügeln, habe ich gar nicht gesehen. Kann man nicht vorstellen, dass er es nicht gesehen hat. Dann liest sie es ihm mal vor und dann finde ich, kommt da so, oberlehrerhaft, so ein bisschen arrogant gegen sie rüber. Fand ich, das war nicht gut. Jetzt muss ich ihm aber sogar zugute halten, wenn du permanent, und er wird ja schon auch Zeitungen lesen und wird sich einiges anhören, wenn du permanent auf die Fresse bekommst, dann verstehe ich auch mal, dass du direkt nach dem Spiel irgendwo falsch reagierst. Ich hoffe, wenn er sie das nächste Mal sieht, dass er dann einfach sagt, ey, das war jetzt gerade nicht gentleman-like, was ich da beim letzten Mal gemacht habe. So, und dann komme ich auf das, ich lese ja auch viel, was dann die Augsburger sagen, wir gehen diesen Weg weiter, wir sind noch nicht ausgenockt und sowas. Also man ist angetreten, um das graue Maus-Image abzubauen. Man ist angetreten, um mutigen Fußball zu spielen, und man ist niemals in dieser Saison über Ansätze hinweggekommen. Die Ansätze kann man vielleicht gegen Wolfsburg gesehen haben zu Hause und in Köln. Das war ordentlich. Das war aber jetzt auch nicht so, wie man in der Rückschau fast darstellt, als wenn die Sterne vom Himmel gespielt hätten. Jetzt ist man völlig in die Einzelteile zerfallen. Jetzt versucht man, die Basics wieder rauszuholen, die es früher in Augsburg immer gab. Unangenehm zu spielen, eklig. Und selbst das klappt dann nicht mehr so ganz. Und jetzt hat man so eine Wagenburg-Mentalität geschaffen, wir gegen all die anderen. Und ich frage mich tatsächlich allen Ernstes, wo kommt das Selbstvertrauen her, immer wieder zu sagen, wir gehen meinen Weg weiter, und da können die anderen alle sagen, man muss doch zumindest rudimentär erkennen, für was soll denn das Ganze überhaupt stehen? Und ich sehe es nicht. Ich sehe es einfach nicht. Offensivfußball, Spektakel, raus aus dem grauen Mausding. Wo ist das denn? Das ist kein Spektakel. Das ist einfach durchgehend schlechter Fußball. So, mit den Ausnahmen, die ich eben angesprochen habe.
Ja, aber das ist ein Punkt. Also Sandro Wagner, und das ist so ein bisschen der Psychomoment. Guck dir die PK an. Es ist wirklich krass. Er wird angesprochen, ich glaube, von der Augsburger Allgemeinen, und wird gefragt, ist es nicht grundlegender? Also ist es nicht das System, das nicht funktioniert? Und er sagt, wieso soll das System nicht funktionieren? Ich stelle das System nicht in Frage. 3 oder 4 Sätze weiter sagt er, ja, das System müsste man vielleicht dann doch nochmal überdenken, und das System ist vielleicht dafür verantwortlich, dass man doch mal nochmal umstellen müsste. Und also das heißt, er widerspricht sich innerhalb von 5 Minuten selbst. Bedeutet eigentlich, er weiß im Kopf, ich komme mit diesem System, mit dem Hurra-Fußball, den ich eigentlich spielen wollte, nicht durch. Ich habe die Mannschaft auch gar nicht dazu. Also muss ich wieder zurück, Marsch, und muss graue Maus-Fußball spielen. Habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Habe aber auf der anderen Seite irgendwie nicht die Spieler dazu. Und das ist, glaube ich, das Dilemma, in dem Sandro Wagner steckt. Er würde gerne tatsächlich wirklich was anderes spielen, aber er sieht, diese Mannschaft ist limitiert und du kannst eigentlich fast keinen anderen Fußball spielen und du kriegst zusätzlich noch auf die Fresse. Dann drehst du dich natürlich, weißt du, wie so in so einem Strudel im Rhein. Du möchtest gerne irgendwie der Superschwimmer im Rhein sein und dann siehst du so einen Strudel und du gerätst da rein. Und du weißt, du gehst unter, du versuchst dich aber die ganze Zeit oben zu halten. Und das ist die Situation von Sandro Wagner. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis man dann irgendwann sagt, komm, wir ziehen dich einfach raus aus dem Wasser.
Ich glaube, dass er noch lange Zeit hat, weil sie sind in so einer Art Schicksalsgemeinschaft verbunden. Und ich meine, der FC Augsburg war in den letzten Jahren nie akut in Abstiegsgefahr. Also wenn es am Ende Platz 14 gibt, dann würde wahrscheinlich Sandro Wagner sagen, siehste, ihr wolltet alle, dass ich scheitere. Also von dem, was man mal wollte, ist man ja meilenweit entfernt einfach von. Und ich vergleiche das jetzt mal mit unserem Job. Also wenn ich jetzt plötzlich anfangen würde, dann würdest du dir sagen, Mike, pass auf, wir müssen das Ganze hier aufpeppen. Wir machen das jetzt als Vlog und ich steige bei TikTok ein mit unserem Ding und ich mache hier irgendwelche Memes und ich mache Content, den ich produziere und stelle mich überall hin mit dem Handy und sage, hey, hier ist der Tommy vom Stadion und sowas. Dann würden doch die Leute irgendwie sagen, was ist eigentlich mit dem los? Was will der hier? Und ich würde sagen, hey, ich will unser Image aufpeppen. Ich will so so ein bisschen cooler werden oder sowas. Und dann sagt mir irgendwie, nimmt mir mich mal so ein Content Creator zur Seite und sagt dann irgendwann so, Thomas, Veggie, darf ich dir mal ehrlich sagen, das ist einfach nur peinlich, was du da machst. Also lass es besser. Und ich sag dann einfach, nee, ich bin von meinem Weg überzeugt. Weiter. Und irgendwann habe ich mich dann vielleicht so blamiert, dass die Leute schon einschalten, um das zu sehen, was ich da permanent für einen Mist mache.
Ja.
Dann, also ich müsste zumindest erkennen können, und sagen, hey, der FC Augsburg hat aber echt eine Menge Pech, weil die einfach dauernd gut spielen und treffen das Tor nicht, dass ich sagen würde, ey, das macht aber Spaß, denen zuzugucken. Nee, im Ende ist es so, mir macht es keinen Spaß, den Fußball zu sehen, weil der ist eigentlich auf dem Niveau von dem, was mir die letzten Jahre schon keinen Spaß gemacht hat, aber noch weniger erfolgreich. Das nach vorne ist alles in die Hose gegangen. Die Zuschauer sind auf dem Baum. Klar, am Ende, das gehört auch dazu, haben sie applaudiert. Und da steht vorne einer und sagt mir die ganze Zeit, das ist unser Weg, den werden wir gehen. Und dann dürfen wir nicht mal nachfragen, wo ist denn dieser Weg? Haben Sie die Kritik der Zuschauer mitbekommen? Und jetzt gibt's ja die Fraktion der Wagner-Jünger, die sagen, oh, ihr wolltet doch immer coole Typen. Ja, aber cooler Typ, das muss ja mit irgendwas unterfüttert sein, was Leistung bringt. Und das sehe ich im Moment einfach nicht. Und mit dieser Mannschaft, die Augsburg hat, das ist eine gute Mannschaft, musst du einen ganz sicheren Mittelfeldplatz in der Fußball-Bundesliga erreichen.
Ich sage es nur ungern, aber es ist so, dass die TSG Hoffenheim auf Platz 6
steht. Ach, hau jetzt ab. Sag mal, wir haben
und was steht. Und ich bin auch völlig fasziniert, dass der FC Bayern München in der Tat sehr lange mit einer B-Elf gespielt hat gegen Leverkusen. Fand ich auch ganz schön frech. Nur Randnotizen sind nur Randnotizen. Ich will gar nicht näher drauf eingehen, aber ich finde es Wahnsinn. Hätte ich
doch, auf die, gesagt, auf die Bayern müssen wir schon eingehen. Doch, doch.
Also ich ja, finde, auf die Bayern müssen wir insofern eingehen, aber was willst du denn noch da sagen? Also willst du noch das 50. Mal sagen, dass die Bayern einfach erst mit der B11 anfangen und dann halt irgendwie trotzdem überlegen sind massiv? Willst du erzählen, dass die Bayern, wenn sie mal angepiekst sind und dann mal auf Ernst umschalten, alles wegrasieren, was es in der Bundesliga und wahrscheinlich auch in halb Europa mindestens gibt, willst du erzählen, dass die Bayern irgendwie überall ihre Fühler ausstrecken und schon wieder versuchen, an irgendwelche Spieler ranzukommen mit viel Geld? Wollen wir das alles nochmal erzählen?
Nö, aber wir müssen schon mal darüber reden, dass bisher die Siege herausgespielt wurden von einer, wenn alle fit waren, einigermaßen unveränderten Mannschaft. Wir müssen schon darüber reden, dass Bischof und Karl häufiger jetzt mal eingebunden werden. Und wir müssen schon mal darüber reden, wie bemerkenswert es ist, dass Bayer Leverkusen vor 2 Jahren den Bayern links und rechts um die Ohren geflogen ist, dass sie letztes Jahr teilweise noch auf Augenhöhe waren, siehe Pokal, dass die so weit von ihrem Leistungsvermögen der letzten 2 Jahre weg sind. Das haben wir ja schon hinreichend besprochen, woran das liegt. Dass Kompanie sagt, der ist ja eigentlich kein großer Freund der Rotation. Ich habe jetzt in der Champions League Paris und Arsenal, das sind mal ein paar Gradmesser, dass ich tatsächlich Harry Kane auf die Bank setze. Wer kam noch rein? Luis Diaz kam rein. Olise auch. Also mit Olise und Kane, die zwei wahrscheinlich besten Spieler, die er im Kader hat, lässt er einfach in einem vermeintlichen Spitzenspiel. Also mehr Ohrfeige geht auch für den Spannungsgehalt der Bundesliga brutal. Gar nicht. Das ist wirklich brutal. Ich bin ein bisschen später zu dem Spiel dazugekommen und habe dann gesehen, da stehen die an der Außenlinie. Denkst, das ist Absurdistan. Das ist Absurdistan übrigens im Spitzenkampf der Bundesliga. Soweit haben sich die Bayern von allem entfernt. Spricht aber auch trotz aller Punkte, die wir immer wieder angesprochen haben, woher diese Überlegenheit resultiert. Spricht für den Hunger der Bayern, spricht für die im Moment exzellente Form. Für mich tatsächlich im Moment die beste Mannschaft in Europa. Jetzt spielst du gegen den Maßstab der letzten Saison, also des letzten Frühjahres. Das ist Paris. Und das zeigt natürlich auch, und das ist vielleicht das einzig kleine Aber bei den Bayern, Paris hat sich, glaube ich, letztes Jahr am allerletzten Spieltag mit dem Sieg gegen den VfB überhaupt erst in die Playoffs gehievt, dass das, was im Herbst ist, natürlich nicht entscheidend ist für das, was im Frühjahr da ist. Und da muss der Kader der Bayern von Verletzungen verschont bleiben, wobei sie die Verletzung von Musiala natürlich wahnsinnig gut weggesteckt haben. Und dann gibt's halt so Themen, musst du mit Upamecano wirklich verlängern, der ja eigentlich in großen Spielen noch immer mal für einen Aussetzer wieder gut ist. Also zusammengefasst, es ist atemberaubend, wie wenig Spannung wir in der Bundesliga haben. Es ist atemberaubend, wie die Bayern gerade im Moment alles filetieren. Paris wird der erste Härtetest. Ich sehe die Bayern da mindestens auf Augenhöhe, selbst wenn das Spiel auswärts ist. Und das Fragezeichen bleibt, wie lang hält diese Form mit wenig Sommerpause, mit über den Winter, mit Verletzten, wenn dann die Preise verteilt werden, wie Louis van Gaal gesagt hätte.
Preise verteilt. Aber kurz in die zweite Liga noch gucken.
Gucken wir ganz kurz, bitte. Das müssen wir schon, wenn wir sie immer kritisiert haben. Starkes Lebenszeichen diese Woche von Borussia Mönchengladbach.
Ach so, von Borussia Mönchengladbach. Ja, war ein starkes Lebenszeichen.
Ja, okay, gut. Der ist schon im Derby-Modus, dann übernehme ich das Ganze.
Stimmt, voll.
Man sieht einfach, was Siege mit einer Mannschaft machen. Eigentlich darfst du jetzt zu Hause sagen, du kannst mit einem Heimspiel einen Zweitligisten, solltest du schon schlagen. Das haben sie gemacht gegen den KSC. Es war aber gegen St. Pauli, das gehört dazu, auch wenn die Gastgeber in einer desolaten Verfassung waren, war es schon ein stabiler Auftritt. Du hast die nicht zurückgeholt. Man hat schon gesehen, wofür Polanski stehen möchte. Und ich finde, er hat auch ein paar Sachen gemacht, die einfach aufgegangen sind. Er hat Sander aus dem defensiven Mittelfeld nach rechts in die Dreierkette geholt. Das ist ein Stabilisator. Er hat auf Engelhardt und Reitz gesetzt. Die haben jetzt 2-3 Spiele das auch zusammen gemacht. Das passt. Ich finde, dass Engelhardt ein sehr interessanter Spieler ist. Er hat Neuhaus von den Toten wieder erweckt, dass das ein guter Fußballer ist. Da sind wir uns ja einig. Honorar kommt zurück und ist einfach ein Faktor. Und da darf man auch mal sagen, was haben sie sich alle an Wilkos immer abgearbeitet? Ich habe direkt hier gesagt, dass Tabakovic mit seinem Profil gut dahin passt. Das zeigt er jetzt. Hat wieder was geschnürt. Derby gegen einen tabellarisch starken FC wird eine Nagelprobe. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Eugen Polanski spät, aber nicht zu spät, doch noch die Wende hinbekommt.
Ich wollte gerade sagen, Ruder rumgerissen und seinen Job auch, glaube ich, mit gerettet. Könnte gut sein, dass wir da an dem Punkt sind. Ja, glaube ich auch.
Ja.
Wir schauen ganz kurz zu deinem Lieblingsverein in der zweiten Liga, dem SC Paderborn. Die sind auf Platz 1, haben
geschlagen. Ja, das imponiert mir. Was die da machen, das imponiert mir.
Absolut.
Scheint vor allen Dingen auch eine richtig gute Trainerschmiede zu sein. Schmidt, Baumgart, Kwasniok, jetzt Kettemann. Also wer da hinkommt, kann sich in Ruhe weiterentwickeln. Und das ist einfach eine Handschrift. Und ich meine, wenn ich dieses Lied immer höre, was die da singen in der Halbzeit. Halbzeit. Es ist soweit. Also da denke ich immer, wo bin ich eigentlich hier gelandet? Aber ganz ehrlich, den Fußball kann man sich richtig gut angucken.
Siehst du?
Hermann ja. Löns, die Heide brennt.
Ich glaube, der SC Paderborn ist durch, um das mal mit meinen
Worten. Oh, okay.
Der SC Paderborn ist durch. Den werden wir in der ersten Bundesliga sehen, wenn das nichts groß mehr anbrennt. Dein zweiter Lieblingsverein, der KSC, hat 2-1 gegen Schalke den Tabellenführer gewonnen. Und hat sie vom Thron gestürzt, bockstark gespielt, das ist KSC?
Nee, kein bockstarkes Spiel.
Ich fand, das
war eher ein schlechtes Spiel.
Nein, vom KSC, nicht insgesamt.
Insgesamt war das kein gutes Fußballspiel. Und ich fand, Schalke hatte mindestens einen Punkt verdient. Und für den KSC war es ausgleichende Gerechtigkeit für das unglücklich verlorene Derby gegen den FCK. Was man ihnen zugutehalten kann, sie sind beharrlich geblieben über eine Standard. Aber das, ich habe den KSC diese Saison schon deutlich besser gesehen als gegen Schalke.
Das mag sein. Aber es ist ein Ergebnissport. So einfach ist das.
Ach so, echt? Fußball ist ein Ergebnissport. Vielleicht können wir einfach unseren Podcast umbenennen.
In Ergebnissport?
Fußball ist Ergebnissport. Der neue Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner.
So, bitteschön. Endlich sind wir da, wo wir nach Jahren hin wollten. Da muss erst ich kommen.
Aber was ich übrigens nicht verstehe, was ist mit Markus Anfang los? Hast du gestern gesehen, wie der sich wieder in der Außenlinie da mit Thorsten Lieberknecht da?
Du, das ist, ich kenne das jetzt irgendwie.
Ich verstehe es einfach nicht.
Ja, aber das versteht niemand, das versteht er auch nicht. Ich meine, er erzählte auch irgendwas von, hat ihm ganz gut gefallen, das Spiel. Fand er eigentlich ganz in Ordnung alles.
Oh. Ja, ich finde schon, die haben zum Beispiel auch bei Hertha letzte Woche ganz gut gespielt. Das will ich auch gar nicht abstreiten, aber ich meine, Markus Anfang hat ja nun wirklich, wenn wir es mal ganz vorsichtig sagen, er hat ja nicht das allerbeste Image insgesamt.
Nein, hat er nicht.
Junge, kümmere dich doch einfach mal um deine eigene Mannschaft und lauf nicht immer darum, wie irgendwie, als wenn du ein Feldherr wärst und leg dich mit allem und jedem, mit Balljungen und gegnerischen Trainer. Konzentrier dich doch mal auf dich selber.
Es ist aber auch dieses Abarbeiten, muss ich gegen meinen eigenen Trainer sprechen. Auch was Kwasniok dann irgendwie im Spiel gegen HSV, du hast es ja vorhin angetuscht, was da abgeht, das ist genau dieselbe Scheiße. Ich habe da auch keinen Bock mehr drauf. Ich weiß auch nicht, was mit den Menschen los ist. Es ist irgendwie Manipulation an der Seitenlinie, Punkt. Damit kann man dann vielleicht irgendwie...
Das ist gut gesagt. Es scheint nur noch darum zu gehen, wer attackiert den Vierten noch lauter. Ja. Oder springt bei jeder Entscheidung auf. Ja. So war es ja gestern auch, da hast du vollkommen recht. Auch in Müngersdorf. Und da will ich noch nicht mal irgendeine Mannschaft jetzt besonders rausheben oder nicht. Es geht nur noch darum, wir kriegen ja nichts für uns. Oh, hast du das wieder gesehen und sowas. Ja, und das macht die Aufgabe für... Genau, das macht die Aufgabe für den Schiedsrichter auch nicht leichter.
Aber da mache ich den Schlager. Da würde ich dir einfach erst mit Gelb und dann sehr
schnell. Achso, jetzt bin ich auch schon raus hier, oder was?
Nein, du bist noch nicht raus, mein lieber Freund. Oh, aber ich habe es jetzt seit insgesamt 52 Minuten immer wieder angedeutet und immer wieder gesagt. Also pass auf. Ja, das ist jetzt.
Hier gleich spielt hier auf Zeit, ne? So.
Hier. Das ist nicht eine imaginäre Uhr, das ist eine richtige Uhr, da haue ich jetzt drauf. Weißt du Bescheid?
Ja. Übrigens, die Hertha ist in der Spur. Eine Woche, 3 Heimspiele ohne Gegentor. Mhm. Pokal weiter und Spitzengruppe angedockt.
Richtig. In Fürth gehen langsam die Lichter aus und Ich würde sagen, Bochum macht langsam kleine Schritte.
Ja, der macht den Kleist, der Rösler. Ja. Weil, was niemand weiß, Mike Kleist, wenn er mir so gegenüber sitzt, oben die Haare sitzen, der Pullover stylisch, aber er sitzt da mit einer kurzen Hose in Dänemark. Sitzt er in der Eistonne. Wie Rösler mit der kurzen Hose.
Nackt.
Aber ich find's geil, wie der an der Außenlinie rumläuft. Der sieht wirklich so aus, wie einer, der Bock hätte, sich selber jetzt einzuwechseln.
Das ist wie bei mir. Hätte ich auch. Ja, ja. Was meinst du, wie das ist, wenn ich im Stadion bin? Du, dann bin ich auch, renne ich da auch in B3 rum und sag so, komm, lass mich mal rein. Ja.
Ich würde, glaube ich, ganz kurz am Schluss, oder hast du noch was? Anne, wir müssen in der Champions League tippen, ne?
Oh, Champions League tippen. Mein Gott, ey, das ist doch genau das, was ich heute noch brauche.
Ja, ganz genau, das machen wir noch, die Europapokalwoche, und dann möchte ich nochmal
Eintracht Frankfurt gegen Neapel, Entschuldigung,
gleich nochmal an jemanden erinnern. Also,
Neapel gegen Eintracht Frankfurt.
Neapel gegen Eintracht Frankfurt, sage ich 2-1 für Neapel.
3-0 für Neapel.
Okay. Paris gegen Bayern, du beginnst.
1-4.
Für die Bayern? Mhm. Okay, ich sag 1-1, weil ich glaube, dass Paris sich schon an diesem Spiel auch hochziehen kann. Ich glaube, es wird ein hochklassiges Fußballspiel, wo sich beide auf Augenhöhe begegnen. Man City gegen Borussia Dortmund, sage ich 2-2. City wirkt auf mich angenockt.
3-1 für City.
Und Benfica Lissabon gegen Bayer Leverkusen.
Gibt eine Packung, gibt eine 4-0 für Benfica.
Oh, okay, ich sage 1-1, aber eigentlich muss Leverkusen das Spiel fast schon gewinnen, um überhaupt noch Chancen zu haben auf die K.O.-Runde. Aber die liegen natürlich auch, haben wir eben besprochen, weit daneben. Dann machen wir noch die Europa League, Nizza gegen Freiburg.
Das wird ein schönes Spiel, wird aber 2-2 enden.
1-1 und Stuttgart gegen Feyenoord, sage ich 2-0 für den VfB.
Das wird eine Überraschung werden, Feyenoord gewinnt 1-0.
Oh, das wäre für Stuttgart natürlich angesichts der Tabellenkonstellation eine Katastrophe. Und Mainz gegen Florenz, geil, Florenz schaut vorbei, der ehemalige Europapokalsieger, sage ich 2-2.
Die Florentina gewinnt mit 3-1.
Okay, gut. Und dann möchte ich am Schluss noch, weil ich auch, ich habe es in unsere Gruppe reingeschrieben, Hannes Linsen ist leider verstorben. Ich habe ihn vor 6 Wochen hier in Köln noch bei einem Fußballquiz in der Kneipe gesehen. Ein total wunderbarer Mensch, und wir gedenken ja auch immer der ganz Großen im Fußball. Hannes Linsen, da würde er selber drüber lachen, würde sagen, nee, ein ganz, ganz Großer war ich nicht. Aber das war schon, wie ich finde, insgesamt in vielen Bereichen, die er gemacht hat, schon ein Großer. Ein Großer vor allen Dingen wegen seines Charakters, wegen seines unfassbaren Humors. Kannst du dich erinnern, als er bei Fortuna Köln mal Trainer war, gab es auf dieser Digitalanzeige, stand die Frisur von Hannes Linsen immer, wenn die Fortuna ein Tor gemacht hat, wurde sie aufgerichtet. Er hat als Spieler in der Bundesliga gespielt, er war im Pokalfinale mit Fortuna Köln, er war, glaube ich, 3-mal Trainer, er war beim FC, hat er gearbeitet als Sportverantwortlicher, er war in Gütersloh, und ich habe selten einen Menschen gesehen, der so gute Geschichten erzählen konnte rund um den Fußball, der so viele Menschen zum Lachen gebracht hat und der sich selbst so unwichtig genommen hat und dabei so ein wunderbarer Mensch einfach war. Und weil ich oft mit ihm auch mal in Talksendungen beieinander saß, möchte ich das einfach nochmal sagen. Es wäre wunderbar, wenn es mehr von Hannes Linsen im Fußball gäbe aktuell.
Deshalb ist es ja auch so, dass man durchaus sagen kann, wir brauchen mehr.
Ja. Linsen.